Renaturierung. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Nun gibt es Kräfte, Anschauungen, die diese bessere Welt verhindern wollen und jene, die für sie arbeiten. Wobei wohl die wenigsten tatsächlich sagen, ich möchte, dass es schlechter wird, sondern sie haben eine andere Ansicht von einer besseren Welt, andere Inhalte, die diese ausmachen. Jedes Handeln, jede Veränderung unserer Umwelt hat Folgen. Der Mensch muss, will er nicht in einer Höhle leben und sich von Kräutern und Beeren ernähren, die er sammelt, auf seine Umwelt einwirken. Sobald er sich ein Häuschen baut, Lebensmittel anbaut, greift er in die Natur ein. Das wäre im normalen Umfang auch nicht weiter tragisch. Aber viele haben die Aufforderung, macht euch die Erde untertan, zu wörtlich genommen und ordnen die Natur ganz und gar ihren angeblichen Bedürfnissen unter. Da wurden und werden Flüsse begradigt und in ein Bett gezwungen, Moore und Sümpfe trockengelegt, alles niedergewalzt, um riesige Felder entstehen zu lassen. Einheitlich, gerade, kultiviert, zivilisiert. So soll es sein. Die Natur hat sich gefälligst unseren Vorstellungen zu unterwerfen und zu tun, was wir wollen. Als wäre sie ein Vasal wie alle anderen Menschen, die den Begradigern zubetonieren, normieren, zujubeln. Dann traten die Flüsse über die Ufer, die begradigt wurden. Man hatte doch glatt vergessen, dass davor die Natur dafür gesorgt hatte, dass das Wasser ausweichen konnte. Man hatte offenbar tatsächlich gemeint, der Fluss bliebe brav dort, wohin man ihn gezwungen hatte. Doch er sprengte das Korsett und überflutete die Häuser, die in diesem Gebiet gebaut wurden. Das kam dann doch ziemlich überraschend. Ebenso überraschend waren Lawinen und Murenabgänge, nachdem man sämtliche Bäume vom Hang geholt hatte, die diese bis dahin aufgehalten hatten. Also einen natürlichen Schutzwall bildeten, der nun fort war und nun ungehindert Häuser und andere Errungenschaften der menschlichen Zivilisation unter sich begruben. Die Städte, die immer mehr wuchsen, weil die Arbeitsplätze gewollt dorthin verlagert wurden, die Industrie und der Handel durch logistische Vorgaben zusammenfanden, werden immer heißer, da für all die Autos Platz gemacht werden musste. Bäume mussten weichen, denn die brauchte niemand, nur Parkplätze. Die Agenda ist so simpel, dass es jeder einleuchten müsste, denken Sie, die Menschen wollen einen hohen Lebensstandard, also ein Haus, im Grünen am besten, aber ohne langen Anfahrtsweg zum Arbeitsplatz. Diesen Arbeitsplatz müssen sie mit dem Auto erreichen können. Aber nicht nur erreichen, sondern dieses Kraftfahrzeug müssen sie auch abstellen können, am besten vor der Haustüre. Deshalb braucht es Straßen, von einer Tür zur anderen, zu jeder Tür. Und natürlich Parkplätze überall, wo Menschen hinfahren könnten, muss man vorsorgen, dass sie ihr Auto abstellen können. Also wird fest betoniert. Die Bauwirtschaft jubelt. Wir haben ja Platz, vor allem Arbeitsplatz. Und wo noch Platz ist, da werden Felder gemacht, ohne Windschutz, durch schweres Gerät verdichtet, um vor allem Futtermittel für die Ausnutztiere in den Ställen anzubauen. Um anschließend dieselben Felder mit der Gülle zu überdüngen, das Wasser zu schädigen. Der letzte Rest an Humusschicht wird verweht, der verdichtete Boden steht bei Starkregen unter Wasser, weil es nicht versickern kann. Abwechslung zwischen Dürre und Überschwemmung. Das Bodenleben, das so wichtig ist für den Ernteertrag, ist längst erstickt. Insekten sind tot. Nicht nur, aber auch die Bienen. Mit ihnen gehen die Vögel. Aber was soll's? Wir haben ja die Plätze, die wir brauchen. Parkplätze, Arbeitsplätze, Sitzplätze in den Flugzeugen. Denn Wohlstand ist sich mit den Ellenbogen radikal nach oben zu arbeiten, ein Haus zu haben und am besten zwei Autos, zweimal im Jahr im Urlaub und ein fester Zaun, eine Alarmanlage, jeder und jeder für sich gegen den Rest der Welt. Egal, was dabei kaputt geht und wie sehr die künftigen Generationen darunter zu leiden haben. Auch unter den Klimaflüchtlingen, die wir im globalen Süden mit unserer Ignoranz verursachen. Wir werden sie nicht aufhalten können, aber der kleine Kali ist selig. Was für ein Anblick. Klimaschützerinnen im Gefängnis, wo sie hingehören. Klima- und Umweltzerstörerinnen an die Macht. Denn es macht sowieso keinen Sinn, Das kleine Österreich allein kann ja nichts ausrichten, wird er mit treuherzigem Augenaufschlag versichert. Deshalb ist es auch nicht notwendig, Klimaziele zu erarbeiten. Österreich hat zwar ein Klimaschutzgesetz, aber seit Januar 2021 keine Ziele. Das ist schon eine Zeit lang her. Man kann sich also getrost zurücklehnen und weiter verhandeln, denn so kann man sich auch durchschummeln. Es lief also bis letzte Woche alles wunderbar für den Betonkali und seine Gang. Auch die Bundesländer, die von Menschen regiert werden, die nicht seiner Gang angehören, stellten sich geschlossen hinter seinen klimafeindlichen Kurs. Geschlossen bis am Sonntag, den 16. Juni. Es macht durchaus Sinn, sich dieses Datum einzuprägen, denn es läutet einen radikalen Kurswechsel ein, mit dem wohl niemand in der Form gerechnet hätte. Vor allem nicht die nach wie vor tätigen Klima- und Umweltzerstörer. Der erste Schritt war, dass die Einigkeit der Landeshauptpersonen nicht mehr gegeben war, indem Wien und Kärnten, beide SPÖ regiert, das sind die SozialdemokratInnen, nicht mehr gegen das Renaturierungsgesetz stimmten. Damit blieben die Bundesländer übrig, die konservativ bzw. reaktionär geführt waren. Diese blieben bei der Stange, wie es sich für kleine, unreflektierte ParteisoldatInnen gehört. Aber die Einigkeit war weg und Leonore Gewessler entschied, sicher nicht ohne sich zuvor mit JuristInnen beraten zu haben, was aber wichtig war, sieht man die kommenden Ereignisse an, für das Renaturierungsgesetz zu stimmen, was sie auch noch am selben Tag verlautbarte. Bundeskali hörte davon und sprang im Viereck, wahrscheinlich. Ich war ja nicht dabei, aber ich kann mir gut vorstellen, wie wütend es ihm machte, dass ein Mensch sich gegen seine Weisungen stellte, auch dann, wenn dieser Mensch nicht weisungsgebunden war. Er reagierte also, wie man es von einem mental Dreijährigen erwarten kann, nämlich mit einem fulminanten Wutausbruch und einem Rundumschlag, haltlosen Drohungen und einen Anruf an die Kindergartenpädagogin in Person der belgischen Ratspräsidentschaft, indem er trotzig meinte, bitte, die hat was getan, was mir nicht recht ist, also mir als Sprecher der ÖVP und damit Österreichs, schließlich heißt ÖVP angeblich Österreichische Volkspartei. Nützte aber nichts, denn am nächsten Tag, also am Montag, den 17. Juni, stimmte die Frau Minister trotz wutschnaubenden Kanzlers und Konsorten für das Renaturierungsgesetz. Bekanntes Detail am Rande, Österreich hatte dabei tatsächlich den Ausschlag dafür gegeben, dass es die notwendige einfache Mehrheit erhielt. Ihre Stimme bildete das sprichwörtliche Zünglein auf der Waage. Seitdem werden entsprechende PolitikerInnen und deren VasserträgerInnen nicht müde zu behaupten, dass Frau Minister Gewessler Verfassungsbruch begangen hat und sich über Recht und Gesetz stellt. Eine der Lieblingsaussagen scheint zu sein, wenn Ideologie über das Recht gestellt wird. Mit Ideologie ist in dem Fall das Gewissen gemeint, das Leonore Gewessler bewog, so zu stimmen, wie sie es tat. Das bedeutet, wenn jemandens Gewissen diesen Menschen verpflichtet, im Sinne der nachfolgenden Generationen zu handeln, dann ist es Ideologie. Nur gut, dass die Fortführung der Zerstörung so ideologiefrei ist, aber dazu noch später. Vielleicht sollte man einmal schauen, was denn da drinnen steht. Zunächst ist das Renaturierungsgesetz als Antwort auf die Klima- und Biodiversitätskrise zu sehen. Und das europaweit. Man kann von der Europäischen Union halten, was man will. Es gibt genügend ernsthafte Kritikpunkte, aber hier hat sie alles richtig gemacht. Denn durch die Verbesserung bzw. Wiederherstellung, nichts anderes bedeutet Renaturierung, geschädigter Ökosysteme kommt es zu einem Hintanhalten des Klimawandels. Durch die Erhöhung der biologischen Vielfalt, die es auch erst ermöglicht, die Ernährungssicherheit zu garantieren. Deshalb bedeutet dieses Gesetz einen Mehrwert für die gesamte Gesellschaft. Das Gesetz umfasst 5 Bereiche. Erstens, besondere Lebensräume an Land und im Meer. Zweitens, Stadtnatur. Drittens, Wiederherstellung frei fließender Flüsse. Viertens, Agrarökosystem. Fünftens, Waldökosysteme. Zum Punkt 1, besondere Lebensräume an Land und Meer. Es gibt zwar schon Regeln für besonders schützenswerte Lebensräume durch die FFH, das ist die Fauna, Flora, Habitat, Rahmenrichtlinie oder die Meeresstrategie, Rahmenrichtlinie. Diese reichen aber nicht aus, um den Schutz sicherzustellen. Für diese gibt es jedoch nun verbindliche Ziele, die darin bestehen, dass sie wiederhergestellt werden, bis sie einen guten Zustand und die mindestens notwendige Fläche erreichen. Für die Bewertung werden naturwissenschaftlich belegte Untergrenzen herangezogen. Ebenfalls geregelt wird die Vernetzung der Lebensräume und die Unterstützung einzelner Arten. Dies ist wichtig, weil Lebensräume wie Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete, Flüsse, Seen und Korallenriffe davon profitieren. Langfristig kann die Natur nur selbstständig überleben und der Klimakrise trotzen, wenn wissenschaftsbasierte Mindeststandards eingehalten werden. Als Beispiel können die Moore herangezogen werden, die eine riesige Quelle an Kohlenstoffemissionen darstellen, wenn sie entwässert werden. Die EU ist der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen aus entwässerten Mooren weltweit, die etwa 7% der gesamten Treibhausgasemissionen der EU ausmachen. Durch die Wiedervernässung entwässerter Moore können diese Emissionen erheblich reduziert werden, sodass aus einer Klimabelastung eine Klimalösung wird. Außerdem sind Moore die Heimat spezialisierter Pflanzen, Amphibien und Vogelarten, die selten und oftmals bedroht sind. Zum Punkt 2, Stadtnatur. Der Anteil an Grünflächen und Bäumen in den Städten soll erhöht werden. Städte werden in Zukunft besonders von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sein, wie zum Beispiel Hitzewellen. Schon kleine grüne Inseln steigern die Luftqualität, verbessern das Mikroklima und unterstützen den Erhalt der Artenvielfalt, sodass die Städte auf Dauer ein lebenswerter und überhaupt lebensmöglicher Ort sind. Zu Punkt 3. Wiederherstellung freifließender Flüsse. In der gesamten Europäischen Union ist es das Ziel, 25.000 Kilometer freifließender Flüsse wiederherzustellen, durchgängig für Fische und verbunden mit Auen. Geholfen wird wandernden Fischarten, aber auch dem Menschen, denn Auen können Hochwasserspitzen abfangen und eine gesunde Vegetation an den Ufern kann Wasser langfristig speichern und so Dürren mindern. Außerdem hilft diese Maßnahme, die Küstenerosion zu bekämpfen, das Mikroklima bei Hitzewellen zu verbessern und eine gesündere, widerstandsfähigere und attraktivere Landwirtschaft zu schaffen. Leider sind nur 40% der europäischen Gewässer in gutem Zustand. Hauptbelastungen sind eine nicht nachhaltige Landwirtschaft, Wasserkraft, Dämme und Schifffahrt. Agrarökosysteme. Grünland, Schmetterlinge, Feldvögel, organischer Kohlenstoff in mineralischen Böden, Hecken bilden Indikatoren für den Zustand dieser Lebensräume. Zu ihrer Verbesserung müssen konkrete Maßnahmen von den einzelnen Ländern auf den Weg gebracht werden. Um eine langfristige Ernährungssicherheit zu gewährleisten, ist es dringend notwendig, landwirtschaftliche Ökosysteme wiederherzustellen, denn so ist ein natürlicher Erosionsschutz und der Erhalt der Bodendiversität gegeben. Um diese Biodiversität wieder auf das Ackerland zu bringen, bedarf es auf jedem Hof natürlicher Elemente wie Hecken, Teiche oder alte Bäume. Viele Arten der Agrarlandschaft haben einen Großteil ihres Lebensraums bereits verloren. Um sich zu regenerieren, brauchen sie ein Minimum an Platz und die Vernetzung ihrer Lebensräume, die das EU-Renaturierungsgesetz ihnen geben kann. Punkt 5. Waldökosystem. Indikatoren wie den Waldvogelindex, den Anteil an Totholz, der Altersstruktur und Vielfalt der Baumarten gibt es auch für den Wald. Damit kann auf den Zustand der Wälder geschlossen werden. Fast 90% der terrestrischen Biodiversität der Erde findet sich in den Wäldern. Die Biodiversität ist in alten Wäldern reicher, da das Totholz und die Vielfalt an unterschiedlich alten Bäumen und Pflanzen auch den Tieren einen reicheren Lebensraum bieten. Sie speichern Kohlenstoff und bilden einen wichtigen Puffer gegen den Klimawandel, übernehmen den Erosionsschutz. Gesunde Wälder können extreme Wetterereignisse wie Waldbränden standhalten. Sie reinigen die Luft und filtern das Wasser. Grundsätzlich denkt man, dass es eine tolle Sache ist, gut für die Menschen vor allem. Eigentlich sind es dringend notwendige Reparaturmaßnahmen für all den Wahnsinn, den wir an der Natur in den letzten Jahrzehnten verbrochen haben. Geschieht dies nicht, so kommt es uns um ein Vielfaches teurer. Schon jetzt merkt man die Auswirkungen durch Dürren und Überflutungen, die sowohl Lebensraum von Menschen als auch Agrarprodukte zerstören. Doch was sind die Argumente der GegnerInnen? So behauptet der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber, natürlich von der ÖVP, in einer Presseaussendung vom 15. Juni. Der Vorschlag in seiner jetzigen Form führt zu einer geringeren Lebensmittelproduktion in Europa, treibt die Lebensmittelpreise noch weiter in die Höhe und gefährdet die Ernährungssicherheit. Dabei sagt das österreichische Umweltbundesamt genau das Gegenteil. Gesunde Böden und ein vielfältiges Bodenleben garantieren gesunde Lebensmittel. Ein besonders entlarvendes Statement kam vom EU-Spitzenkandidaten der ÖVP, Reinhold Lobatka, in der ORF-Runde der Spitzenkandidatinnen zur EU-Wahl am 5. Juni. Ich will nicht, dass unsere Bauern etwa jetzt Schmetterlingszählungen vornehmen müssen. Völlig aus der Luft gegriffen, denn das übernehmen Menschen, die sich auskennen, also ExpertInnen in Sachen Biologie. Es geht hurtig weiter, nämlich mit einer Aussage von Peter Kaiser, dem Landeshauptmann von Kärnten, ausnahmsweise SPÖ, in einer APA-Aussendung vom 3. Mai. Es muss ausgeschlossen werden, dass Naturschutzmaßnahmen mehr oder weniger zu verordneten Enteignungen führen. Es ist wohl vorgesehen, Flächen naturnäher zu bewirtschaften, aber dass zu diesem Zweck die Flächen unter Zwang stillgelegt werden müssen, ist dezidiert ausgeschlossen. Im Gegenteil, EigentümerInnen, LandwirtInnen und andere LandnutzerInnen sollen sich freiwillig beteiligen, motiviert durch finanziell attraktive Finanzierungsprogramme. Also kein Zwang, sondern Förderungen und Anreize, wie schon zuvor viele Förder- und Naturschutzprogramme vorsahen. Es muss auch gar nicht Ackerfläche aufgegriffen werden. Es genügt, betonierten Flächen zu entsiegeln, Wälder naturnah zu gestalten oder Moore wieder zu vernässen. Bleibt nichts als die gekränkte Ehre des Bundeskanzlers und seiner Konsorten. Ich würde empfehlen, das Renaturierungsgesetz zu lesen und sich selbst ein Urteil zu bilden. Wenn sich eine führende Partei gegen die Rettung der Natur, der Artenvielfalt und der Biodiversität stellt, handelt sie vielleicht gesetzeskonform, aber unverantwortlich gegenüber den Menschen, denen sie verpflichtet sind. Daraus auch noch so ein Kasperltheater zu kreieren, ist wenig hilfreich und zeigt eigentlich nur das intellektuelle Niveau der ProtagonistInnen. Wenn jemand ideologiegeleitet ist, dann sind es jene, die der Wachstumsdoktrin und damit der Zerstörung durch den Kapitalismus verpflichtet sind. Immer wieder wurde behauptet, dass Leonore Gewessler Verfassungsbruch begangen hat und andere Gesetze überging. Auf die Nachfrage, welche das denn gewesen wären, habe ich keine Antwort erhalten. All das spricht für ein Renaturierungsgesetz, wie es sich der Großteil der ÖsterreicherInnen wünscht und für eine bessere Welt voller Love, Peace and Tofu.